Führung.
Die Leute redeten sich ein, sie seien mitten im Frieden. Revue mit Marika Rock. Die Normalität in der Heimat wurde aufrechterhalten. Der Krieg sollte draußen bleiben. Das wollte auch Hitler, der sensibel auf Volksstimmungen reagierte und seine Kriegspläne mit keiner Krisenatmosphäre belasten wollte.
Die Heimat hilft mit, sich der Front würdig zu zeigen. Sie spendet für die Soldaten an der Front 10.000 Rasierklingen. Sie spendet Geldbeträge. 1.000 Mark von einer Kavallerieschwadron, 1.000 Mark von einem ungenannten Holländer, 1.000 Mark von einem Reichsarbeitsdienstlager. Für die Soldatenkinder in der Heimat. 120 Kinderwagen.
Wir wussten jetzt, dass drüben an der Gegenseite Leute in unserem Alter waren, wahrscheinlich Soldaten aus dem Elsass, die in ihrer Volksschulzeit dieselben Lieder wie wir gelernt hatten.
Man wollte die Bevölkerung bei Laune halten. Auch populäre Künstler wurden zum Propagandainstrument. Heinz Rühmann, Josef Sieber und Heinz Brausewetter. Charakterdarsteller mit einem Schmählied gegen den britischen Seelord Winston Churchill.
Wurde mit uns ergesehen, ob man schluckt. Die neue Lob bleibt nicht allein. Wir schicken andere hinterdrein. Du wirst den ersten Seelord schon erschüttern.
Die ersten Helden. Kapitänleutnant Günther Prien machte Schlagzeilen. Er hatte sich mit seinem U-Boot in einen britischen Kriegshafen gewagt und dort ein Schlachtschiff versenkt. Prien ging später im U-Boot-Krieg mit seiner Besatzung unter.
Ein nahezu unglaubliches Detail. In Berlin gab es 1939 sogar noch ein jüdisches Theater. Auf der Bühne des Jüdischen Kulturbundes wurden Werke von Goldoni, Ben Jonson und Sholem Aleichem gespielt. Was mit den Juden in Polen geschah, blieb unberichtet. Und die Berliner mochten denken, den Juden geht's ja noch ganz gut.
Du weißt, das kleine Wort, vielleicht verheißt vielleicht das Glück, die Liebe. Ja und nein, ihr Verrat sei. Interessant, vielleicht.
Ausländische Stars wie Zara Leander kehrten in das Land zurück, in dem sie populär geworden waren. Sie hielten den Glanz der Weltstadt Berlin am Leuchten.
Persönliche Differenzen gibt's überall. Aber im Dienst gibt's nur den Einsatz der ganzen Person. Reibungslose Zusammenarbeit, bedingungslose Hingabe. Nur so kann unsere Waffe zu einem Instrument werden, auf das sich unser Führer im Ernstfall bedingungslos verlassen kann. Seht ihr das?
Das tut ihr euch wohl auch noch leid, hä? Dass ihr als Soldaten versagt habt, hat euch der Oberstleutnant wohl klar gemacht. Jetzt will ich euch den Grund sagen, weil ihr als Kameraden versagt habt. Kameradschaft heißt nämlich, dass ich da einen auf den anderen verlassen kann. Unbedingt. Ganz egal, ob ihm die Nase vom anderen gefällt oder nicht. Glaubt ihr, wir hätten den Krieg durchgehalten? Wenn wir nicht gewusst hätten, auf den kannst du dich verlassen? Ein Regiment aufs andere, eine Kompanie auf die andere, ein Posten vor dem Graben auf seinen Nachbarposten, ein Flugzeugführer auf seinen Beobachter. Jetzt sagt mir bloß nicht, das war im Krieg. Das war an der Front. Ein Flieger ist bei jedem Flug an der Front. Da habt ihr versagt.
Weil ihr neidisch wart.
Dumm und eitel. So eine schäbige Gesinnung kann man in der Flieger eigentlich brauchen. Seht ihr das ein?
Jawohl, Oberwerkmeister.
Ja, hoff, aus!
Der erste Kriegsfilm, noch im Frieden gedreht, im Oktober 1939 uraufgeführt. Mit Christian Keißler, Otto Wernicke.
Tugenden wurden neu definiert und trainiert für den Ernstfall. Aus Deutschland. Revuen, Sammlungen, Konzerte, alles fast wie im Frieden. Niemand sollte daran denken, was in dieser Zeit in Polen geschah.
Jenny Korewo kam als Umsiedlerin aus dem sowjetisch gewordenen Baltikum nach Posen, in die Hauptstadt des neu gegründeten Wartegaus.
Es waren ja eigentlich mehr Polen als Deutsche da. Man wies uns in Wohnungen ein, in denen noch Möbel, ja sogar manchmal das Essen auf dem Tisch stand. Das hatte man uns nicht erzählt. Wir fühlten uns, insbesondere ich, sehr, sehr unglücklich dabei. Dann habe ich so einige Dinge erlebt, zum Beispiel die Straßenbahnen. Der Triebwagen war für Deutsche vorbehalten, der Anhänger für Polen. Nun fuhren natürlich viel mehr Polen als Deutsche. Und wenn es einem Herrn mit Parteiabzeichen nicht gefiel, dann hat er den Anhänger einfach räumen lassen und stieg ein, allein. In den Läden war es üblich, dass man die Deutschen zuerst bediente. Ja, sogar folgendermaßen, wenn die Leute bedient wurden, also Polen, und dann Deutsche reinkamen, wurde es unterbrochen und der Deutsche wurde dann zuerst bedient. Sowas macht man nur einmal. Ich hatte eigentlich immer Mitleid mit den Polen, weil sie erstens mal viel zu wenig zu essen bekamen. Ich versuchte zu helfen, wo ich konnte. Es war nicht einfach. Es kamen Kinder an meine Tür, die bettelten um Brot. Ich habe es gegeben, ich wurde angezeigt.
Später haben die Deutschen wieder wahllos Juden aufgegriffen, erschossen, ohne Beschuldigung oder mit Beschuldigung. Einige wurden gehängt in der Stadt. Dabei hat man die Juden aufgefordert, dieser Exekution beizuwohnen. Zwei Wochen später erging Befehl, dass alle Juden auf dem linken Ärmel eine weiße Binde mit blauen Davidstern tragen mussten. Und es begannen wilde Aktionen zum sogenannten Arbeitseinsatz. Dieser Arbeitseinsatz bedeutete Regulierung des Wassers, Aufräumung der Trümmer, Bombenentschärfung und so weiter.
Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller.
Das war eine fast unglaubliche Nachricht. Am 8. November 1939 war auf Hitler ein Attentat versucht worden. 11 Minuten, nachdem er den Bürgerbräukeller in München verlassen hatte, explodiert eine Zeitbombe. Es war die Tat eines Einzelnen, des Schreinergesellen Georg Elser. Diese Tat hatte ungewollte Folgen. Widerstandskreise aus dem Militär bliesen einen für 2 Tage später geplanten Anschlag ab. Das Ausland horchte auf. Die Illusion entstand, dass man mit anderen Deutschen noch einen Ausweg aus dem Krieg finden könnte.
Ein anderes Ereignis, das einen Augenblick lang aufmerken ließ, war 3 Monate später der Besuch des amerikanischen Staatssekretärs Sumner Wells, eines Vertrauten des amerikanischen Präsidenten Roosevelt, in Italien und in Deutschland. Scheinbar nur eine Friedenssondierung. In Wirklichkeit ein erster Versuch Roosevelts, das ferne europäische Kriegsgeschehen ins Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit zu rücken. Doch der Besuch in der Reichskanzlei war ergebnislos.
Führen ist auch ein Versorgungsproblem. Hitler wusste, wie schmal die Rohstoffbasis war. Sie erlaubte ihm nur, Krieg in Form von schnellen Schlägen, also von Blitzkriegen, zu führen. England beobachtete die Lückenhaftigkeit der deutschen Rohstoffversorgung. Die deutsche Munitionsproduktion fraß viel Stahl. Für Stahl braucht man Erz. Und das deutsche Erz kam aus Schweden, aus dem Norden, über den nordnorwegischen Hafen Narvik.
England plante, diese wichtigen Erzlieferungen durch die Wegnahme von norwegischen Häfen zu unterbinden. Anlass für Hitler, ganz Norwegen zu besetzen.
Ein halbes Jahr nach der Kriegserklärung entstand plötzlich ein Wettlauf zwischen Briten und Deutschen nach Norwegen. Churchill, in dieser Zeit britischer Marineminister, hatte schon lange den Plan entwickelt, Narvik zu besetzen. Die Deutschen kamen ihren Gegnern um knappe 24 Stunden zuvor. Aus der deutschen Marineleitung stammte der Plan, gleich aufs Ganze zu gehen. Ganz Norwegen und, da man einmal dabei war, auch Dänemark zu besetzen. Hitler hatte nach einigem Zögern zugestimmt.
In Dänemark wurde es kein wirklicher Krieg. Es ließ sich kampflos besetzen und dafür wurde es belohnt. Dänemark wurde das Muster- und Vorzeigeland deutscher Besatzungspolitik und blieb es, bis sich 1943 auch dort eine Widerstandsbewegung formierte.
Die ganze deutsche Flotte war am 7. April 1940 aus Wilhelmshaven und Cuxhaven Richtung Norden ausgelaufen. Das Unternehmen Weserübung. Es zielte auf die Besetzung Dänemarks und strategisch wichtiger Punkte an der Westküste Norwegens ab. Kleine Truppenverbände gingen in Bergen und Trondheim an Land. Neuralgischer Punkt blieb Narvik, denn inzwischen tauchten britische Kriegsschiffe vor der norwegischen Küste auf, verpassten jedoch zunächst die deutsche Narvik-Flotte. Verbände der Luftwaffe flankierten das deutsche Marine- und Heeresunternehmen. Am Abend des ersten Tages waren alle wichtigen Häfen Norwegens in deutscher Hand. Aber nicht kampflos. Die Norweger wehrten sich. Im Oslofjord versenkte norwegische Küstenartillerie den schweren Kreuzer Blücher, der das gesamte Verwaltungspersonal für die geplante Besetzung Norwegens an Bord hatte. Eine deutsche Zerstörerflotte mit 2000 Soldaten der 3. Gebirgsjägerdivision unter General Dietl war auf dem Weg nach Narvik. Edmund Hubert fuhr auf dem Zerstörer Anton Schmidt als Obersteuermann nach Norwegen.
Am 8. April 1940 befand sich unser Zerstörer in der nördlichen Nordsee. Es war Windstärke 8 bis 9. Der Wind, der zuerst aus west-südwestlicher Richtung kam, hatte gedreht und kam jetzt mit voller Orkanstärke fast aus Nordwest und setzte unseren Zerstörern mächtig zu. Die Seen kamen über, vorne begann es und sie rollten dann über das gesamte Schiff, alles mit sich reißend, was nicht seefest gezurrt war. Unsere Gebirgsjäger waren inzwischen verschwunden, sie lagen unter Deck. In allen möglichen Ecken hatten sie sich irgendwo pall hingesetzt. An Essen war nicht zu denken, sie hatten mit der Seekrankheit zu kämpfen. Wenn wir runterkamen in unsere Wohnräume, fanden wir keinen Platz. Überall lagen die Kraxler und kämpften. Und wenn sie dann gar das Essen, was wir zu uns nahmen, gerochen haben, dann war es aus. Dann kam auch nur noch das, was im Magen war, nämlich das bisschen Galle. Es ist eine furchtbare Fahrt gewesen. Wir mussten diese Fahrt so durchstehen. Wir mussten die Geschwindigkeit halten und wir mussten gegen die See anboxen, weil wir den festgesetzten Termin in Narvik zu sein, einhalten wollten.
Durch ihren Vorsprung vor den Engländern hatten die Deutschen einen militärischen Vorteil gewonnen. Aber um den Preis eines schweren moralischen Nachteils. Sie waren die Angreifer, die als Feind ins Land gekommen waren. Die Engländer waren jetzt Verbündete der Norweger. Es zahlte sich für die Deutschen aus, dass sie mit den großen Häfen auch die Flugplätze im Handstreich besetzt hatten. Ähnlich wie in Polen besaßen sie bei allen Kampfhandlungen die absolute Luftherrschaft.
Deutsche Luftüberlegenheit glich auch bei den zahlreichen Seegefechten englische Flottenüberlegenheit weitgehend aus.
Und dann waren die Briten da. Norwegen wurde der erste dramatische westliche Kriegsschauplatz.
Briten und jetzt auch Franzosen vor der norwegischen Küste. Am 14. April landete eine britische Brigade nördlich von Narvik.
Am nächsten Tag folgten britische und französische Einheiten im Süden Narviks. Darunter auch Verbände der in Frankreich aufgestellten polnischen Exilarmee. Ein spätes Ergebnis des britisch-polnisch-französischen Kriegsbündnisses.
Obwohl der Nachschub der deutschen Invasionstruppe wie Panzer, LKW, Pferde und Truppen in den norwegischen Häfen abgesetzt werden konnte, ließ der Druck der immer noch verzweifelt kämpfenden Norweger und der inzwischen an Land gegangenen Alliierten nicht nach.
Hauptquartier brach Panik aus. Hitler spielte bereits mit dem Gedanken, die deutschen Truppen aus Nordnorwegen zurückzuziehen. Die schnelle Einnahme Norwegens, der erhoffte Blitzkrieg, zog sich hin. König und Regierung der Norweger hatten sich ins Landesinnere abgesetzt und die Parole ausgegeben, wir beugen uns nicht. Stolz postierten sich deutsche Soldaten neben den ersten britischen Kriegsgefangenen. Es war ein langes, hartes Ringen im arktischen Winter, in das beide Seiten immer neue Verstärkungen über unwegsames Gelände heranführten. Matrosen mussten zu Lande kämpfen.
Matrosen der 8 deutschen Zerstörer, die im Hafen von Narvik von britischen Seestreitkräften versenkt worden waren.
Matrosen und Gebirgsjäger von einer verschiedenen Waffengattung. Das Verhältnis ist ausgezeichnet gewesen, es hätte gar nicht besser sein können. Wir waren natürlich als Matrosen an Land sehr unbeholfen. Wir wussten nicht, wie wir unsere Stellungen auszubauen hatten, wenn wir hinter einem MG an der Erzbier lagen. Da haben uns die Gebirgsjäger geholfen. Nicht nur die Gebirgsjäger, selbst der General Dietl kam und gab uns Richtlinien, wie wir unsere Stellungen ausbauen mussten.
Narvik blieb in alliierter Hand. Das deutsche Unternehmen drohte zum Fiasko zu werden.
Felix Holzermeier, Gefreiter in einer Gebirgsdivision, kam während des Norwegen-Feldzuges zu einem außergewöhnlichen Einsatz.
Die Kampfgruppe Titel stehe einer weit überlegenen Übermacht gegenüber. Nachschubmöglichkeiten bestünden nur aus der Luft. Luftlandungen wegen der bereits dünnen Eisdecke auf den Schmelzwasser sehen seien unmöglich, daher die einzige Möglichkeit, einen Nachschub an Material und an Menschen durch falschem Absprung bzw. durch falschen Abwurf. Kurze Frage, wer meldet sich freiwillig? Nicht erwünscht seien einzige Söhne, nicht erwünscht seien Verheiratete. Die ganze Kompanie tritt wie ein Mann vor und es beginnt ein fürchterliches Gerangel darum, als Freiwilliger nach Narvik zu gehen.
Die Lage der deutschen Truppen vor Narvik war katastrophal, aber immer wieder krallten sie sich fest. Die Engländer waren zäh und behielten Narvik.
Aber es war ein verlorener Sieg. Wenig später beschloss der alliierte Kriegsrat in London, nachdem Hitler in Frankreich Anfang Mai seinen neuen Kriegsschauplatz eröffnet hatte, den Kampf im Raum Narvik abzubrechen und die dort eingesetzten Truppen zu evakuieren. Trotz heftiger Bombenangriffe konnte das kleine Norwegenkorps der Briten nach Hause gelangen. Fazit dieses Norwegen-Unternehmens. Die Seegefechte waren für beide Seiten verlustreich. Die kleinere deutsche Flotte konnte allerdings ihre Verluste, nämlich die Hälfte der gesamten deutschen Kriegsflotte, nie mehr ersetzen. Erst nach dem alliierten Rückzug übernahm General Dietl wieder Stadt und Hafen Narvik. Etwas später meldet er sich bei Hitler auf dem Obersalzberg zurück. Von der deutschen Öffentlichkeit gefeiert als Sieger von Narvik. Der Nordfeldzug war ein Zwischenspiel gewesen. Ein unblutiges, soweit er Dänemark betraf. Die Dänen wussten sich ins Schicksal zu fügen, doch mit Anstand. Als ihre jüdischen Mitbürger deportiert werden sollten, brachte man sie des Nachts ins neutrale Schweden. Der König blieb im Land, die Regierung im Amt, die Verfassung in Kraft. Besetzte und Besatzer kamen fürs Erste miteinander aus.
Von nun an blieben Hunderttausende Soldaten im skandinavischen Raum gebunden.
Das Norwegen-Unternehmen wurde von Hitler als Triumph gefeiert. Doch gleichzeitig wurden schon die Probleme der späteren deutschen Kriegsführung deutlich. Mangel an Seemacht, immer neue und noch fernere Kriegsschauplätze, ein Wabank-Spiel mit der Geschichte.
Am Heldengedenktag bereitete Hitler das deutsche Volk auf den Westfeldzug vor.
Einzige Soldat des großen Krieges aber, habe ich an die Vorsehung nur eine einzige demutvolle Bitte zu richten. Möge sie uns alle das Gnade teilhaft werden lassen. Das letzte Kapitel des großen Völkerringens für unser deutsches Volk in Ehren abzuschließen. Dann werden sich die Geister der gefallenen Kameraden aus ihren Gräbern erheben und all denen danken, die durch ihren Mut und ihre Treue nunmehr wieder gut machen, was eine einzige schwache Stunde an ihnen und an unserem Volk einst gesündigt hat. Unser Bekenntnis an diesem Tag sei daher der feierliche Schwur, der von den kapitalistischen Machthabern Frankreich und England, dem Großdeutschen Reich, aufgezwungene Krieg, muss zum glorreichsten Sieg der deutschen Geschichte werden.
Thank you.